Gut, danke vielmals. Wow, sind ja so viele Leute da drin. Ich habe gar noch nicht hinterher geschaut, aber es ist bis hinten voll. Jetzt haben wir nächste Woche wahrscheinlich ein Problem beim Schulanfang. Sind nicht überrascht, wenn wir wieder ein Ticketing einführen nächsten Sonntag. Das ist nicht aus Contact Tracing Gründen, aber wahrscheinlich aus Platzgründen. Ich weiß es noch nicht, einfach sind gespannt drauf. Ist gut. Aber ich sehe ein paar Gesichter wieder zurück aus der Ferien. Zumbrunn, so gut. Ey. Herzlich willkommen, so schön euch alle zu sehen. Genau. Auch du daheim möchte ich ganz herzlich nochmal ansprechen. Vielleicht schaust du es live oder via Podcast. Das gibt ganz viele Leute, die schauen das auf YouTube später. Jetzt muss ich dort schauen, jetzt ist dort rot. Du, dich meine ich genau. Ich freue mich, dass du auch eingeschaltet bist, live oder im Nachhinein so gut. Hey, Once Upon a Time, Stories, die Leben verändern. Und ich habe gedacht, das ist schon mal eine super Gelegenheit. Meistens haben wir ja andere Predigtserien, wo ich irgendein Thema bekomme, wo mega schwierig ist oder ich weiß doch nicht, Offenbarung oder irgendwas. Und ich habe mich gefreut, ich habe mich auch eingeteilt in dieser Predigtserie, weil ich dachte, ich möchte euch mal meine persönliche Geschichte erzählen. Wir sind ja Familie und wir dürfen persönlich werden. Und manchmal, ich möchte euch mitnehmen, manchmal fragen mich die Leute, wieso ich Pastor geworden bin oder wie das eigentlich passiert ist. Und ich sage immer die gleiche Antwort. Ich sage, Pastor ist der schönste Beruf, den es gibt auf dieser Welt. Weil du hast mit Menschen zu tun, du darfst von Gott erzählen, ist mega toll. Und du schaffst nur am Sonntag. Es ist einfach wirklich, das war ein Witz, gell? Für all die jetzt nicht gelacht haben, das beunruhigt mich. Man schafft nicht nur am Sonntag. Aber es ist wirklich ein toller Beruf, oder? Und ich darf Bibel lehren und lesen und das auf Arbeitszeit. Ich bekomme sogar Geld für das. Das ist wirklich Bomben, oder? Aber ich kann euch nicht mitnehmen in die ganze Geschichte, wie ich Pastor geworden bin. Das ist eine längere Geschichte. Aber ich möchte euch mitnehmen in eine Schlüsselerkenntnis, die ich hatte in meinem Leben, die mein Leben auf die Bahn geführt hat. Und ich sage mit dem nicht, wenn du die Schlüsselerkenntnis heute auch hast, dass du dann Pastor wirst, überhaupt nicht. Das wäre natürlich schön, vielleicht. Dann kommst du auf mich zu. Aber das ist nicht mein Ziel, sondern ich glaube, die Schlüsselerkenntnis ist entscheidend, die ich hatte, dass dein Leben auch in die richtige Bahn kommt. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, wenn du die Erkenntnis nicht gehabt hast für dein Leben, verpasst du dein Leben. Und ich hatte das Privileg, in einer christlichen Familie aufzuwachsen. Also meine Eltern sind beides gläubig, meine Mutter hockt hier. Genau, mein Vater ist wahrscheinlich jetzt daheim. Schaut dort, hallo Papi. Genau. Und ich sage das bewusst als Privileg, weil es ist wirklich ein Privileg. Meine Eltern haben einen super Job gemacht. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Und das Thema Gott und so ist mir irgendwie mit der Muttermilch mitgegeben worden. Oder ich habe gläubige Großeltern auf beiden Seiten. Und Gott war immer ein Thema in meinem Leben. Und das ist ein Privileg. Und wenn du das bist und du denkst, ich bin christlich aufgewachsen, hey, sei dankbar für das, falls dir das Mühe macht. Es war ein Privileg, weil wir sind ganz früh Wahrheiten und Sachen mitgegeben worden. Und ich habe von Anfang an irgendwie gewusst, es gibt einen Gott und Gott ist gut und so. Und ich darf zu ihm kommen, wenn ich ein Problem habe. Nur das Ding war, Gott war zwar ein Thema in meinem Leben, aber nicht wirklich im Zentrum von meinem Leben. Ich habe Gott eigentlich kennt und ich bin zu ihm gegangen, wenn ich ihn gebraucht habe. So, bei einer Prüfung oder so, wenn ich eine Prüfung schlecht abgeschnitten habe oder so. Okay, Gott, du kannst doch alles machen. Du kannst doch die Noten, den Lehrer irgendwie seine Hand steuern, wenn er Noten aufs Blatt schreibt. Oder ja, ich bin halt zu Gott gegangen, wenn ich ihn gebraucht habe, wenn ich krank war, wenn ich Not hatte und so weiter. Das ist ja gut und recht. Es war ein Thema in meinem Leben, aber nicht das Zentrum. Und so hat zum Beispiel auch niemand im Gimmi, als ich in die Schule gegangen bin, gewusst, dass ich Gott in meinem Leben habe. Niemand hat gewusst, dass ich Christ bin. Und es hat zwei Gründe gehabt, warum. Einerseits, weil ich es niemandem gesagt habe, weil ich wollte cool sein und dabei dazugehören, oder? Und ich habe das verschwiegen. Und der zweite Grund, ist, wieso das niemand gewusst hat, ist, weil ich mich auch nicht, weil mein Lebensstil jetzt sich auch nicht wirklich unterschieden hat von allen anderen. Oder ich bin eigentlich, ich würde sagen, ich bin ein erfolgreicher Schüler gewesen. Ich bin ziemlich beliebt gewesen. Ich habe so lange Haare. Ich habe letztens ein Foto davon gemerkt. Ich dachte, das sind coole Haare. Also ich bin beliebt gewesen, nicht bei den Lehrern, aber bei den Schülern schon, oder? Ich habe viel Sport gemacht, ich bin auf der Suche nach Anerkennung, oder wie das ist, auf der Suche nach einer Freundin, auf der Suche nach Spass und Freude. Und, wir haben auch immer, am Wochenende haben wir Partys gemacht, oder? Und ich bin eigentlich jedes Wochenende dabei gewesen, voll im Zentrum. Und man hat halt alles mitgemacht, was da dazugehört. Und das ist eigentlich in meinem Leben auch alles gut gegangen und hat gestummen irgendwie. Bis zu dem Moment, wo ich ins letzte Jahr vom Gymi gekommen bin. Weil ich wusste, am Ende dieses Jahres muss ich entscheiden, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, oder? Es ist gut gegangen, einfach so leben, aber irgendwann kommt die Entscheidung, okay, was studiere ich, was mache ich, keine Ahnung. Und es ist eine existenzielle Frage auf mich zugekommen. Warum bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Wieso gibt es mich? Und ich habe mir diese Frage wirklich auch stellen. Und ich habe so viele Leute beobachtet, wie sie fürs Wochenende gelebt haben, oder? Ich ja auch. Und ich habe gedacht, ich sehe so viele Leute, die arbeiten, fürs Wochenende. Die arbeiten, dass sie sich irgendwann ein Häuschen leisten können. Arbeiten, dass man dann irgendeine tolle Ferien machen kann. Und ich habe gedacht, ich habe ein Leben. Ich werde vielleicht 80 oder so, also weiß nicht, vielleicht auch länger oder weniger, aber ich habe ein Leben zur Verfügung. Und ich habe gedacht, ist das wirklich alles? Ist das das, was das Leben zu bieten hat? Und ich muss euch sagen, ich bin wie in eine kleine Sinnkrise gefallen. Dort. Was ist mein Auftrag? Warum bin ich da? Ist es wirklich alles gewesen? Und als ich dann so fragend war und auf der Suche war, ist mir ein Satz von Jesus in Erinnerung gekommen. Und der Satz von Jesus, den habe ich von der Sonntagsschule noch kennt. Also wir sind ja auch in den Kirche gegangen und so. Dort habe ich das gelernt. Und das ist mir in Erinnerung gekommen, Matthäus 7, 7 bis 8. Jesus sagt dort, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das ist für mich ein entscheidender Satz von Jesus, der mich in meiner fragenden Zeit zu Gott geführt hat, oder? Weil ich mich an den Satz von Jesus erinnert habe, habe ich dann gebetet, Gott, was ist eigentlich mit meinem Leben? Gott, wieso bin ich da? Ich habe angefangen zu beten, ich habe anklopfen, weil ich ihm beim Wort genommen habe. Er sagt, hey, wenn du das machst, wird er aufmachen, du suchst, dann findest und so weiter. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch ins ICF gekommen bin, in Basel, jetzt hat es da gar noch nicht gegeben. Aber ich möchte noch kurz eine Klammerbemerkung machen. Für alle Eltern oder werdenden Eltern oder Grosseltern oder so. Den Gang in die Kirche zu priorisieren. Weißt du, im Fall, ich weiss, Pandemie und schwierig und so. Aber ich bin so dankbar, sind wir als Familie in Kirche am Sonntag. Wir sind nicht längst nicht jeden Sonntag in Kirche. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich will nicht sagen, du musst jeden Sonntag in Kirche. Ich sage nicht, du musst deine Kinder zwingen, zum ich bin so froh, haben die das nie gemacht. Ich konnte daheim bleiben, wenn ich wollte. Aber einfach so Priorität setzen. Kirche gehört in den Stundenplan. Und nein, was sagt man? In der Agenda. Weißt du, ich meine, wenn ich nicht in der Kirche gewesen wäre und den Satz gehört hätte, wer weiß, ich hätte vielleicht eine ganz andere Bahn in meinem Leben genommen. Ich bin so dankbar, es sind so Sachen wie gesetzt worden, wo ich mich daran erinnern konnte. Verstehe mich nicht falsch, oder? Ich denke, es ist so wichtig, dass wir das sagen, hey, das priorisieren wir. Auch weißt, wenn du eine angehende Familie bist und vielleicht gar noch keine Kirche hast, Kirche als Priorität machen, weil deine Kinder lernen dann. Ich frage mich manchmal, wenn wir nicht mehr in Kirche gehen, wie geht denn das in 20, wie sieht es in 20 Jahren aus? Nicht nur so kurzfristig denken, sondern langfristig. Okay, Klammerbemerkung zu, das ist eigentlich gar nicht das, was ich sagen wollte. Ich habe gebetet, Gott gesucht. Und weil ich dann so offen war für Gott, habe ich angefangen, ins ICF Basel zu gehen. Dann habe ich andere Christen kennengelernt. Gottesdienst und so weiter. Hat mich mega angesprochen. Und ein paar von diesen Christen haben mich mal unter der Woche mitgenommen an einen Oben. Sie haben gesagt, es kommt so ein alter Mann aus Neuseeland mit seiner alten Frau, die sind jetzt Ehepaar, aus Neuseeland, die haben gehoben von der Prophetie. Und du denkst dir vielleicht, hey, was Prophetie? Creepy, unheimlich und so. Es ist überhaupt nicht unheimlich. Völlig biblisch. Prophetie ist einfach, wenn dir jemand das sagt, was sowieso schon in der Bibel steht, also wenn es ein guter Prophet ist, es gibt auch komische Vögel, oder? Aber ein Prophet sagt dir nichts anderes, als was in der Bibel steht, zur richtigen Zeit, oder? Das ist das, was Prophetie eigentlich ist. Wenn es der Bibel nicht entspricht, dann kannst du es auf die Seite tun. Auf jeden Fall schaut der alte Mann mich an. Der ist schon 80 und so. Schaut mich an. Genau. Schaut mich an und sagt zu mir, er hat mich nicht kennen. Er sagt zu mir, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und du wirst den ausführen. Und du wirst Gottes Haus bauen. Ich war 17 oder was, oder 16. Gott hat einen Plan für dein Leben und du wirst den gut ausführen und du wirst Gottes Haus bauen. Und du musst verstehen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal für dich, wenn du hörst, Gott hat einen Plan für dein Leben, ja, bla bla und so, das ist so eine christliche Floskel. Aber das ist bei mir als 17-Jährige, 16-Jährige eingefahren wie eine Bombe. Auf der Suche nach dem Sinn vom Leben, auf der Suche, was mache ich eigentlich? Wieso bin ich da? Wieso gibt es mich überhaupt? Was ist mein Auftrag? Ist es einfach schaffen, 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 fürs Wochenende lesen? Wieso gibt es mich? Und der Satz zu hören, das hat Klick gemacht in meinem Herz. Du hast eine Bestimmung. Dich gibt es aus einem Grund. Gott hat etwas vor, mit und durch dich. Und du wirst Gottes Haus bauen. Und es ist eingefahren in meinem Leben wie eine Bombe. Und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Ich habe gemeint, ich habe gedacht, ah cool, ich muss Architektur studieren, dass ich Kirchen Gebäude bauen kann. Das war mein Schluss aus dem. Ich habe keine Ahnung von nichts, oder? Ich habe nicht einmal gewusst, was Krishona ist. Ich habe gemeint, das ist der Turm, der Sendeturm auf dem Berg. Ich habe wirklich von Kirchen keine Ahnung gehabt. Ich meine, ich muss Architektur studieren, aber es ist gar nicht so entscheidend, dass du weißt, was Gott mit dir vorhat. Wichtig ist, dass du weißt, er hat etwas vor und du sagst, ja, da bin ich. Das ist viel wichtiger. Auf jeden Fall bin ich dann dort rausgegangen und keine Ahnung hatte, dass Kirchen nicht Mauern sind aus Stein, sondern aus lebendigen Steinen besteht. Oder dass Gottes Gegenwart dort speziell vorhanden ist. Oder dass Gottes Plan für die Welt ist übrigens unter anderem durch Kirchen. Wird die Realität. Das sind so Sachen, die ich gar nicht gewusst habe und mein Leben dann später verändert hat. Und ich verstehe mich nicht falsch. Ich sage mit dem nicht, Gott hat einen genauen Plan für jede Entscheidung, für jede Sekunde, hat alles schon vorgeplant. Das ist überhaupt nicht das, was ich sage. Ich glaube auch nicht, das ist das, was die Bibel uns sagt. Ich sage mit dem, wenn ich sage, Gott hat einen Plan für dein Leben, meine ich damit, Gott hat einen grossartigen, grandiosen Plan für die Welt, für die Region. Gott hat eine Absicht für sein Reich, oder? Das hat er. Und er möchte dich involvieren und hat dir eine Aufgabe gegeben in diesem Reich. Und er hat in diesem Sinne einen Plan. Nicht, was du heute anziehst, was du nicht anziehst, ob du dir den Fuß verdrammst. Weißt du, ich meine, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, Gott hat einen grossen Plan und du darfst einen Teil spielen. Du sollst einen Teil spielen. Gott hat dir Gaben gegeben, Talent gegeben, die er nur dir gegeben hat. Und er will dich brauchen, oder? Schau, warum erzähle ich das heute Morgen? Wenn du checkst, dass du auf dieser Welt bist aus einem Grund, wenn du checkst, du hast eine Bestimmung, wenn du checkst, dass du für etwas lebst, das grösser ist als deine kleine Welt, dein kleines Häuschen, deine tollen Ferien, wenn du das checkst, glaub mir's, dann fängt das Leben erst richtig an. Dann fängst du an zu leben, dann hast du einen Grund, um am Morgen aufzustehen. Dann ist ein Grund, wie du deine, hast einen Rahmen, wie du deine Zeit sollst gestalten. Das Leben ist mehr als Netflix-Serie. Weißt du, wie ich meine? Nicht gegen Netflix-Serie, aber manchmal sind wir so eingelullt durch das Zeug. Und du merkst es ja auch, wenn dich einlullst nach ein paar Stunden. Das war jetzt doch nicht so erfüllend, wie ich gedacht habe. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat eine Idee für dich. Das gibt dir erst richtigen Sinn. Und ich habe das Gefühl, dass das einige von euch müssen hören heute Morgen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch als Erinnerung. Gell, die Pandemie wirft viele Prioritäten einmal in die Luft und man muss dann wieder mal herausfinden, was macht man, was ist einem eigentlich wichtig und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, Gott sagt dir, hey, meine Pläne haben sich nicht geändert. Meine Absicht für die Welt hat sich nicht einfach geändert. Meine Idee für Gott, mein Reich, für Gottes Reich sind noch die gleichen. Ich baue immer noch mein Reich durch Kirche. Und ich möchte dich brauchen. Ich möchte dich als Familie brauchen. Und Gott sagt wie, er ist auf Baseland, dich gibt es im Fall aus einem Grund. Du bist hier aus einem Grund. Er hat etwas vor mit dir. Und ich möchte jetzt das auch noch ein bisschen biblisch belegen, gell? Ich habe es nur von mir erzählt. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Paulus schreibt an eine Gemeinde und erinnert sie dann an die Worte. Denn durch die Gnade seid ihr errettet aufgrund des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich finde es so faszinierend. Er schreibt zuerst, hey, wir werden gerettet, nicht durch unser Werk, nicht durch unsere Leistung. Wir sind einzig und allein gerettet wegen dem hier, wegen dem Kreuz. Oder das, was Jesus, Gott, für uns am Kreuz gemacht hat. Oder zu uns Liebe und Erbarmen vergeben und uns ein neues Leben geschenkt und so weiter. Oder? Wir werden nicht durchweg gerettet. Aber jetzt schau mal im letzten Satz, vielleicht können wir da noch mal einblenden. Wir werden nicht durchweg gerettet, aber zu guten Werk. Verstehst du? Gute Werke retten dich nicht. Du kannst der beste Mensch sein auf der Welt, das bringt dir nichts. Vor Gott sind wir alle die gleichen Sünder, oder? Wir sind nicht durch gute Werke gerettet, aber für gute Werke. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, oder? In anderen Worten, Gott rettet dich nicht einfach und nimmt dich zu sich und sagt, das war das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass du einfach gerettet wirst. Das Ziel ist, dass du für etwas gerettet wirst. Für eine Idee, die er für dich hat, für einen Auftrag für dich. Ich habe das Gefühl, so viele Christen wissen um ihre Rettung, aber nicht um ihre Berufung. So viel wissen um ihre Erlösung, aber nicht um ihre Bestimmung. Und ich sage mit dem nicht, genau zu wissen, was du zu tun. Weißt du, um das geht es mir nicht. Aber einfach mal zu wissen, okay, es gibt etwas, was Gott für mich vorbereitet hat, und ich sage mal ja zu dem. Wenn das Ziel einfach wäre, dass wir gerettet werden, dann könnte ja Gott, dann glaubst du an Jesus, glaubst an das Kreuz und nimmst das Geschenk an, im Glauben, lass dich laufen und dann kommst du aus dem Wasser und dann machst du, und bist du im Himmel. Oder? Mach Gott nicht, oder? Du bist dann noch da. Warum? Weil er etwas vorhat mit dir. Weil er einen Plan hat für dich. Und wir sehen das im Leben von Jesus genauso. Jesus, bevor sein Dienst anfängt, wird getauft, möchte einsteigen, Lukas 3, 21 bis 22. Da steht, unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du bist mein Bub, an dir habe ich Freude, oder? Sagt Gott zu Jesus. Noch bevor er irgendetwas geleistet hat, oder? Bevor er seinen Dienst angefangen hat, spricht Gott ihm schon seine bedingungslose Annahme und Liebe zu, oder? Das ist das, was mit uns passiert. Das ist das, was der Heilige Geist macht in deinem und meinem Leben. Wir werden wie adoptiert als Kinder von Gott. Und Gott sagt, du bist bedingungslos. Egal, was du machst, egal, was du nicht machst. Es spielt keine Rolle. Du bist angenommen, so wie du bist. Und ich habe Freude an dir. Okay. Das macht der Heilige Geist. Aber meine Freunde, das ist nicht alles, was der Heilige Geist macht. Gerade nachher heisst, der gleiche Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, wo er versucht wird. Super, oder? Es ist übrigens der gleiche Heilige Geist, der auf dir und in dir lebt. Warum wird Jesus dort getestet? Warum? Weil der Heilige Geist ihn will vorbereiten für seinen Dienst. Er muss ihn schleifen, er muss seinen Charakter schleifen. Er hat etwas vor mit uns. Und jetzt kommt Jesus aus der Wüste raus. Und ich möchte vorlesen, Jesus sagt, warum der Heilige Geist auf ihm ist. Lukas 4, 18 bis 19. Jesus sagt dort, der Geist des Herrn ist auf mir. Komma, weil. Verstehst du? Es gibt einen Grund, warum du den Geist Gottes hast. Komma, weil. Komma, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusetzen, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und ich möchte, dass du das heute verstehst. Gottes Geist ist nicht einfach auf dir, weil er dich will bedingungslos annehmen, so wie du bist. Gottes Geist ist nicht einfach auf dir, um dich zu retten. Gottes Geist ist auf dir, weil er dich beruft für etwas. Für den Dienst an Gott, für den Gottesdienst. Und ich rede nicht vom Sonntag, gell? Sondern ich rede vom Dienst von Gott, dass Gefangene frei werden, dass Arme Hoffnung gespendet bekommen, gute Nachricht bekommen, dass Blinde sind, dass Menschen durch dich zum Glauben kommen, dass Menschen befähigt werden und hingesendet werden und so weiter und so fort. Und der gleiche Geist, der auf Jesus gelebt hat und auf ihm geruht hat, lebt in dir. Der gleiche Geist, der ihn aus dem Grab geholt hat, lebt auf dir, in dir, um dich herum. Komma, weil. Er hat eine Idee für dich. Schau, du wirst nicht durch gute Wege gerettet, aber du wirst für gute Wege gerettet. Für seine Idee. Und das gilt für dich als Individuum, als einzelne Person, aber noch viel mehr für uns als Gemeinschaft, für die Kirche. Manchmal habe ich so ein bisschen Mühe, das zu verstehen, weil wir so individualisiert sind in unserer Gesellschaft. Wir denken nur, alles ich und Gott. Und Gottes Geist ist auf dir persönlich, aber noch viel mehr, wenn du die Idee anschaust im Neuen Testament, geht es darum, dass Gottes Geist auf eine Gemeinschaft kommt. Eine Gemeinschaft kann viel mehr erreichen als eine einzelne Person. Viel mehr! Stell dir vor, wenn eine Gemeinschaft checkt, wir sind hier aus einem Grund. Wir haben etwas zu tun, wir haben einen Auftrag, was denn möglich ist. Wir haben vor einem Monat oder vor zwei Monaten Taufen gefeiert, hier auch im CH, aber wir haben sie auch gefeiert in Basel, eine Woche vorher, zwei Wochen vorher, und in Lörrach. Wir haben insgesamt 11 Leute taufen dürfen. 11, das ist schon krass. 11! Man sollte sich ja nicht vergleichen, aber ICF Zürich hat irgendwie 10 gehabt. Nein, Spass. 11! Leute! Das ist etwas, was durch uns alle passiert ist, verstehst du? Das kann jemand allein schon auch machen, aber es ist brutal schwierig. Aber als gemeinsam, wenn jeder sein Teil gibt, wenn jeder das gibt, was er kann, wenn jemand singt, wenn jemand moderiert, wenn jemand zu den Kids schaut, verstehst du, das sind ja ewig lange Geschichten, die Gott schreibt mit diesen Menschen bis zu diesem Punkt. Das geht ja nicht einfach um den Akt vom Untertauchen. Verstehst du? Das ist möglich, wenn wir alle zusammenspannen und sagen, okay, wir sind da, ich gebe mich rein mit meiner Begabung, mit meinem Auftrag, mit meiner Berufung. Und dann sehen wir, was möglich ist. Gottes Geist ist auf dir, aus einem Grund. Es ist spannend, Jesus schreibt dort von einer Salbung. Er sagt, der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und das Wort kennen wir heute eigentlich nicht mehr, das ist ein uraltes Wort. Eine Salbung hat man gemacht im Alten Testament, wenn man Könige eingesetzt hat für ihren Dienst oder Priester. Dann hat man Öl genommen, aus einer Amphore oder was. Und dann hat man dem angehenden König oder angehenden Priester das Öl über den Kopf geleert. Oder? Und das Öl ist dann über den Kopf, runter und auf den Körper, und über den Bart, was auch immer. Und das ist ein äußerliches Zeichen dafür, dass Gott die Person einsetzt für ihren Dienst. Verstehst du? Dass Gottes Geist jetzt auf dieser Person ruht, auf dem König oder auf dem Priester. Wir im Neuen Testament als Christen werden eigentlich als königliche Priesterschaft bezeichnet. Wenn du an Jesus glaubst, bekommst du beides. Du wirst zu einem König und zu einem Priester. Das ist das, was ich erzähle. Ich möchte vorlesen, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft oder Könige und Priester oder eine priesterliche Königschaft. Du kannst übersetzen, wie du willst. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Da sehen wir es, Identität, und jetzt kommt aber die Verantwortung. Und den Auftrag hat. Verstehst du? Wie beides. Du bist angenommen, bedingungslos, du bist sein Kind, wir sind sein Volk, seine Leute, oder? Und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Du bist ein König und du bist ein Priester. Noel, komm mal schnell vor, ich brauche eine Illustration. ich habe ihn nicht gefragt, ich hoffe, es ist okay. Sonst darfst du jetzt so machen und wieder runtergehen. Genau, ich brauche jemanden, ich das Öl über den Kopf leeren kann. Also, du kannst nachher gut duschen, ist kein Problem, oder? Genau. Man hat Könige und Priester gesalbt, oder? Und das hat dann so ausgesehen. Nein, ich mache es nicht, ist ja gut. Ich mache es nicht. Ich mache vielleicht ein bisschen auf meinen Finger. So, schön im Rahmen, oder? Sonst gibt es ja eine Sauerei, oder? Und man hat das Öl drüber gelegt und hat die Person wie gesalbt, oder? Und das gilt für jeden Christ. Gottes Geist ruht auf dir, es klebt wie auf dir, oder? Wie das Öl, es klebt. Und Noel, du bist ein König für Gott. Könige sind die gewesen, die Gottes Herrschaft auf die Welt gebracht haben. Das waren die, die geschaut haben, dass Gottes gute Herrschaft von der Gerechtigkeit, Frieden und Freude und so weiter Realität wird. Das sind die, die verantwortlich sind. Du bist so ein König. Dort, wo du schaffst, dort, wo du bist, soll Gottes Idee Realität werden. Und du bist ein Priester. Priester sind die, die wie als Mediatoren zwischen Volk, zwischen den Menschen und Gott gewesen sind. Die einen Zugang ermöglicht haben. Du bist ein Priester. Und durch dich sollen Menschen Zugang finden zu Gott und werden. Und vielleicht denkst du, ja, ich bin nicht so der Typ, der so nach außen, so der Extrovertierte vielleicht oder so. Aber Gott kann Introvertierte genauso brauchen. Weißt du, lass dir das nicht irgendwie als Entmutigung sein. Du bist ein König und ein Priester, dort wo du bist. Amen. Applaus für Noel. Danke. Und egal, wo du schaffst, egal, wo du bist ein König und ein Priester. Durch dich soll die Herrschaft von Gott auf die Welt kommen und Zugang soll ermöglicht werden, dort, wo du schaffst. Als Lehrer, oder? Und das gilt für dich als einzelne Person, aber es gilt noch viel mehr für uns als Gemeinschaft. Wie gesagt, wenn wir das zusammen machen, was dann möglich ist, ist brutal. Ich möchte abschließen mit einem Exkurs vom Alten Testament. Ich habe das zufällig gelesen, in der Predigtvorbereitung eigentlich gar nicht bewusst. Im Buch Esther wird beschrieben, sie ist eine Jüdin im Exil in Persien, oder? Und dann wird beschlossen, dass das jüdische Volk ausgerottet soll werden. Vielleicht kennst du die Geschichte. Und Esther hat durch göttliche Fügung ist sie Königin geworden. Und die Frau von dem persischen König, der jetzt alle Juden will vernichten, oder? Und dann sagt ihr Adoptivvater zu der Esther Folgendes. Und das hat so zu mir geredet und ich glaube, das redet jetzt auch zu dir. Esther 4,14. Das ist der Adoptivvater, der Jüdische, der sagt Esther, du bist jetzt Königin vom persischen König. Denn wenn du in dieser Zeit tatsächlich schweigen solltest, also er sagt, ihr gang zu ihm und überreden, oder? Dass er nicht Juden soll vernichten. Denn wenn du in dieser Zeit tatsächlich schweigen solltest, wird den Juden Befreiung und Rettung von anderer Seite entstehen. Du aber und deine Familie, ihr werdet umkommen. Jetzt kommt der Satz, der zu mir geredet hat. Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt bist. Wer weiß, Esther, vielleicht bist du ja gerade für die Zeit wie jetzt zur Königin geworden, weil Gott Auftrag für dich hat. Ich liebe das. Esther, die ist nicht Königin geworden, weil sie so toll ist. Weil sie so viel Werke können vorbereiten. Das ist einfach Gottes Fügung. Hat sie einfach berufen und hat sie zur Königin gemacht. Und Mordechai sagte, hey, vielleicht ist es kein Zufall, dass du Königin bist. Vielleicht hast du einen Auftrag. Und ich liebe es, das heisst, wenn du deine Salbung oder, zur Königswürde nicht als Auftrag verstehst, dann macht Gott das durch jemand anderes. Weißt du, Gott ist schon genug gross. Er braucht dich nicht unbedingt. Gell? Er macht es dann durch jemand anderes. Aber wenn du verstehst, dass deine Salbung etwas zu tun hat, nicht nur mit einem Status, sondern mit einer Verantwortung. Wer weiß, vielleicht bist du gerade für eine Zeit, wie die zur Königswürde gelangt. Und wir Christen, wir sind Priester und Könige. Wer weiß, vielleicht bist du ein Christ gerade für die Zeit wie jetzt. Du hast Gottes Geist für eine Zeit wie jetzt. Manchmal denken wir müssen noch immer angehen, dass Gott uns brauchen kann. Manchmal denken wir, erst in 5 Jahren kann Gott mich brauchen. Aber was ist, wenn Gott dich für eine Zeit wie jetzt beruft? Für eine Zeit wie jetzt zur Königswürde hat kommen. Und ich möchte uns ermutigen als Kirche und dich persönlich. Du bist ein König und ein Priester. Für eine Zeit wie jetzt. Es ist kein Zufall, dass du Christ bist. Du hast dir das nicht ausgesucht. Gott hat dich ausgesucht. Nicht durch deine Werke bist du gläubig. Glaub mir. Aber für gute Werke bist du gläubig. Und ich möchte jetzt einen Moment schaffen, wo du kannst vor deinen Gott kommen. Und vielleicht denkst du jetzt, ich weiss meine Berufung gar nicht, ich weiss gar nicht genau, was mein Punkt ist und so. Das ist gar nicht wichtig jetzt für heute. Das ist gar nicht entscheidend. Viel wichtiger ist, dass du sagst, Gott, da bin ich. Ich habe gemeint, ich muss Architekt werden, weil irgendein Prophet mir gesagt hat, du wirst Gottes Haus bauen. Dann habe ich muss Architekt werden und Kirchengebäude bauen. Dann habe ich gesagt, okay, Gott, mache ich. Keine Ahnung von nichts. Ich bin ja froh, dass ich keine Ahnung hatte, sonst wäre ich schon lange davor gerannt. Du musst einfach Ja sagen. Du musst einfach Ja sagen. Und ich sage mit dem nicht, du wirst Pastor. Das ist nicht mein Punkt. Es braucht Leute, überall, in allen Sphären der Gesellschaft, die Ja sagen zu Gott, die Ja sagen zu dieser Salbung, die es nicht nur als Statussymbol angesehen, ihre Kindschaft, sondern als Berufung, als Verantwortung, als Auftrag. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich gerne in das Gebet leiten. Und ich bete das jetzt auch nochmal neu, weil das ist ja etwas, was wir jeden Tag wieder neu müssen entscheiden und Ja sagen zu Gott. Jesus, ich danke dir für den Moment heute Morgen. Ich danke dir, dürfen wir die Technologie haben vom Livestream, dass auch Leute jetzt zuschauen und das live schauen oder via Podcast. Jesus, ich danke dir für deine guten Absichten, die du hast. Für jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir für jede Idee, für jeden Plan, für alle guten Werke, die du vorbereitet hast für uns. Ich danke dir für die jungen Leute hier im Raum, die noch in der Ausbildung sind. Dass es Klick macht. Ich danke dir aber auch für alle Mütter, die Kinder großziehen und viel daheim sind. Dass es Klick macht. Für alle Geschäftsleute und Eigenständigen. Dass sie morgen mit einem anderen Bein aus dem Bett steigen. Im Bewusstsein, dass du schon etwas vorbereitet hast. Für alle Lehrer, für alle Schüler, für alle Mechaniker und Techniker und Studenten, was auch immer. Für alle Arbeitslosen. Gott, deine Pläne stehen. Deine Absichten stehen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Jo, ich bin bereit für deine Pläne. Ich komme zwar nicht raus, habe zwar keine Ahnung, was es bedeutet, aber ich sage Jo zu dir und deinen Absichten. Amen. Amen.